das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer.
Willkommen zu den Tagesthemen. Wenig Fluss, viel Bett. Fast überall in Europa ist es das gleiche Bild an den großen Flüssen. Da, wo eigentlich das Wasser strömt, treten jetzt große Kiesbänke hervor. Uferbefestigungen sind trockengelegt, die Fahrrinne für Schiffe wird immer kleiner, Pegelstände am Rhein und auch an der Donau sind historisch niedrig. Mit gravierenden Folgen. Der Landwirtschaft fehlt die Bewässerung, Kraftwerke müssen abgeschaltet werden und Schiffe kommen zum Teil gar nicht mehr weiter. Andreas Bachmann.
Es liegt da wie ein Mahnmal, festgefahren in der Donau nahe der ungarischen Stadt Gönyű. Das Schweizer Flusskreuzfahrtschiff Gloria, die Passagiere von Bord gebracht, nur die Crew hält noch die Stellung. Sinnbild für die aktuelle Lage auf der Donau. Ihr Pegelstand historisch niedrig, Ungarn deshalb in einer nie dagewesenen Energiekrise. Erstmals in seiner 44-jährigen Geschichte könnte das AKW Poksch komplett abgeschaltet werden. Die Ansaugstutzen der Kühlwasserpumpen liegen höher als der Wasserstand und können kein Flusswasser mehr zum Kühlen ansaugen. Käme es soweit, fielen 40% der Stromerzeugung Ungarns aus. Wir wissen nicht, wann wir die Reaktoren wieder voll in Betrieb nehmen können, aber wir hoffen, dass dies so bald wie möglich geschieht. Zudem hoffen wir auf den kühlenden, erlösenden Regen, den die Wettervorhersage bislang leider noch nicht in Aussicht stellt. Solange werden fast alle Güterzüge in Ungarn jeden Tag von 17 bis 22 Uhr stillstehen und das imposante Parlamentsgebäude in Budapest wird nicht beleuchtet sein. U- und Straßenbahnen fahren mit gedrosselter Geschwindigkeit los. Und auch zu Hause bittet die Regierung die Menschen darum, Strom zu sparen. Maßnahmen, für die nicht jeder Verständnis hat. Es ist nicht mein Problem, das ist das Problem unserer Regierung. Wir schalten die Klimaanlage nur ein, wenn es unbedingt nötig ist. Auch beim Wasser sparen wir und gießen nur, wenn es nötig ist. Auch weiter stromabwärts in Rumänien fehlt dem Kernkraftwerk Cernavoda Wasser zum Kühlen der Reaktorblöcke. Dort in der Nähe hat das Militär heute einen Felsen im Flussbett gesprengt, mit dem Ziel, die Fließgeschwindigkeit der Donau zu erhöhen und mehr Wasser in Richtung des Kernkraftwerks zu lenken. Das Niedrigwasser der Donau macht aber nicht nur den Stromproduzenten zu schaffen, auch der rumänischen Binnenschifffahrt droht eine wirtschaftliche Katastrophe. Der Generaldirektor der traditionsreichen rumänischen Schifffahrtsgesellschaft Navrom blickt sorgenvoll in die Zukunft. Wir haben das Verkehrsministerium informiert, dass allein dem Unternehmen Navrom von Anfang Juni bis Mitte Juli Verluste in Höhe von rund 1,6 Millionen Euro entstanden sind. Verluste, die darauf zurückzuführen sind, dass wir unsere Schiffe nur noch mit weniger als 50% ihrer Kapazität beladen können. Die Ausnahmesituation der Donau bringt auch die Wirtschaft in eine Ausnahmesituation. Heute wurde bekannt, dass die Autobauer Dacia und Ford in Rumänien ihre Produktion stoppen. Vorerst bis zum 19. August.
Immer neue Tiefstände in europäischen Flüssen. Welche Folgen haben die niedrigen Pegelstände für die Wirtschaft, auch hierzulande? Dazu spreche ich mit Simon Gerards Iglesias vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Guten Abend nach Bonn.
Guten Abend, Frau Wellmer.
Wir haben es gesehen, wenn kaum Wasser da ist, können zum Beispiel Kernkraftwerke nicht gut gekühlt werden. Inwiefern ist die Energieversorgung in Europa allgemein betroffen vom Niedrigwasser?
Ja, Deutschland ist durch den Ausstieg aus der Kernenergie hier natürlich erstmal etwas weniger betroffen. Nichtsdestotrotz befinden wir uns in einem Stromsystem, das europaweit vernetzt ist, sodass es immer wichtig ist, was in anderen Ländern passiert. Und dazu kommt ja, dass nicht nur Kernkraft, sondern eben auch die Kohlekraftwerke ganz besonders hohe Wassermassen verbrauchen, ja, für die Verdampfung und für die Kühlung. Und das heißt, dass eben auch hierzulande sozusagen das Niedrigwasser ein Problem darstellt. Diese Kraftwerke sind eben häufig auch an Flüssen vorzufinden. Und fossile Energieträger sind insgesamt eben auch nicht so resilient, nicht so zuverlässig, wie sie manchmal eben erscheinen.
Wenn Flüsse wie Rhein, Donau oder Elbe wichtige Schlagadern für den Güterverkehr sind, wie ernst ist denn die Lage zu nehmen?
Ja, durchaus ernst. Also der Rhein ist die wichtigste Wasserstraße Deutschlands. 80% der Binnenschifffahrt läuft hier den Rhein entlang. Und das ist insbesondere für die Unternehmen sehr relevant, die hier am Rhein ihren Standort haben. Das sind Industrieunternehmen. Die kommen nicht mehr an ihre Rohstoffe, die kommen nicht mehr an ihre Vorprodukte oder nur noch sehr eingeschränkt. Denn durch Niedrigwasser wird natürlich der Transport durch die Schiffe viel teurer, denn mehr Schiffe müssen das gleiche Produkt sozusagen transportieren. Und die Alternativen gibt es ja auch nicht. Deswegen ist es durchaus ein Faktor für den Standort. Und ein scheinbar Nebenereignis wie Niedrigwasser entwickelt sich doch zunehmend zu einem unternehmerischen Risiko. Und das zeigt dieses Mal auch wieder ganz deutlich.
Mhm. Sie haben gerade schon über Alternativen gesprochen. Also ließe sich dann auf andere Verkehrswege, wie zum Beispiel die Bahn, umschwenken oder geht das nicht?
Nur sehr schwierig. Also als Beispiel, um den Transport von Benzin und Diesel, der jetzt auf den Schiffen stattfindet, im Rhein zu kompensieren, bräuchte man ungefähr 3000 Tanklaster pro Tag. Das ist schier unmöglich mit fehlenden Fahrern, mit fehlenden LKWs. Die Brücken sind kaputt. Also diese Alternativen bestehen nicht. Und auch die Bahn hat sehr begrenzte Kapazitäten. Wir wissen alle um die Probleme der Bahn, auch des Güterverkehrs. Die rechtsrheinische Strecke wird gerade saniert. Das heißt, es gibt schlichtweg keine Alternativen. Und das heißt eben für die Wirtschaft, dass Niedrigwasser ein Kostentreiber ist, mit eben durchschlagender Wirkung auf Wertschöpfung, auf Preise und schlussendlich auch auf die Beschäftigung.
Mhm. Was heißt es denn für die Verbraucher?
Ja, was am Rhein beginnt, kann am Ende auch an der Tankstelle sichtbar sein. Es kann auch im Supermarktregal sichtbar sein. Denn Güter brauchen länger. Sie werden vielleicht nur noch nicht mehr transportiert. Die Produktion fährt herunter. Das ist auch bei Unternehmen wie BASF zum Beispiel der Fall. Die Raffinerien am Rhein bekommen nicht mehr das Mineralöl, um es zu Benzin und Diesel zu produzieren. Und das ist in einer Lage, die ohnehin sehr angespannt ist, nicht nur an den Tankstellen. Auch die Verbraucherpreise sind ja in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Und schlussendlich ist eben ein Niedrigwasser ein gesamtgesellschaftliches oder ein gesamtwirtschaftliches Problem, was sich in ganz vielen Facetten eben niederschlägt.
Was bräuchte es, um die Transportlage zu verbessern?
Ja, kurzfristig gibt es leider sehr wenig Alternativen. Also es wird gefordert, dass der Rhein sozusagen weiter ausgebaggert wird. Das mag hier und da auch möglich sein. Aber man muss doch sagen, dass der Rhein insgesamt ein Gewässer ist, was auch natürliche Engpässe eben hat und nur eingeschränkt eben sozusagen verbreitert werden kann. Also was eben wichtig ist, dass die Investitionen, die in den letzten Jahren, die in den letzten Jahrzehnten unterlassen worden sind in allen Verkehrsinfrastrukturen, dass die endlich stattfinden, dass die auch in einer erhöhten Geschwindigkeit auf die Straße gebracht werden. Denn nur so schafft man ein System, was sozusagen resilient ist, wenn ein Verkehrsträger sozusagen nicht die Kapazitäten hat, dass man dann einfacher ausweichen kann. Das fehlt jetzt. Und es bleibt zu hoffen, dass durch das Sondervermögen zur Infrastruktur, was beschlossen wurde, hier in den nächsten Jahren etwas Besserung eintritt.
Und nun ist ja auch noch Urlaubszeit. Kreuzschifffahrten auf Flüssen stehen ziemlich hoch im Kurs, können aber teilweise nicht mehr stattfinden. Was bedeutet das für den Tourismussektor?
Ja, für den Tourismussektor am Rhein und den angrenzenden Flüssen ist das natürlich ein Problem. Gesamtwirtschaftlich spielt das eher eine untergeordnete Rolle. Da sind die Wirkungen für die Industrie deutlich relevanter. Aber nichtsdestotrotz sind es ja doch einzelne Orte, die an den Flüssen von den Kreuzfahrttouristen leben. Und jetzt in der Hochsaison fallen diese weg. Und das ist ein erhebliches Problem. Es ist auch ungewiss, wie es sich in Zukunft weiterentwickeln wird. Und in dem Sinne haben wir dieses Ereignis Niedrigwasser hier nicht nur in den Großindustrien als Problem, sondern eben auch ganz lokal, ganz konkret für die lokale Wirtschaft.
Simon Gerrards-Iglesias vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gern.
Und das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet. Mit der Zeitenwende haben die Verantwortlichen in der Politik bekanntlich das Ziel ausgegeben, Deutschlands Militär dass Deutschlands Militär gestärkt wird. Und dazu soll auch der neue Wehrdienst beitragen. Etwas neidisch blicken da einige nach Dänemark. Dort werden seit Jahresbeginn auch junge Frauen gemustert. Und jetzt im August wird der Wehrdienst von 4 auf 11 Monate verlängert. Das dänische Losverfahren, das auch bei uns im Gespräch war, das bräuchten unsere Nachbarn eigentlich gar nicht. In den vergangenen Jahren haben sich fast alle der Eingezogenen freiwillig gemeldet. Selbst Prinzessin Isabella ist dabei. Wie machen die Dänen das? Christian Stichler.
Alles neu für Albert. Der 18-Jährige hat an diesem Montag seinen ersten Tag als Wehrdienstleistender bei der dänischen Marine in Frederikshavn im Norden von Jütland. Wichtigste Übung, Anprobe der neuen Uniform. Noch geht es hier locker zu. Ich weiß nicht, wie das hier passen soll, aber die anderen Sachen, die ich anhatte, saßen perfekt. Als nächstes ist Julie dran, 20 Jahre alt. Mit ihr wird sich Albert eine Stube teilen. Denn in Dänemark gilt seit vergangenem Jahr die Wehrpflicht für Männer und Frauen. Natürlich spielt das eine Rolle, dass wir weniger sind als die Jungs. Aber ich finde, durch die gemischten Unterkünfte werden wir mehr als Gruppe wahrgenommen und nicht nach Geschlechtern getrennt. Albert und Julia sind 2 von 4.000 Rekruten, die die dänische Armee in diesem Jahr einzieht. Alle haben sich freiwillig gemeldet. Erst wenn das nicht mehr reichen sollte, entscheidet das Los. Bisher war das nicht notwendig. Das Militär genießt, auch aufgrund seiner vielen Auslandseinsätze, bei den Dänen einen guten Ruf. Auch die königliche Familie trägt zur Akzeptanz bei. König Friedrich XI. Hat gedient, Kronprinz Christian ebenso. Und heute nun ist auch Prinzessin Isabella eingerückt, in Slagelse westlich von Kopenhagen. Auch sie hat nun, wie alle anderen auch, 11 Monate Dienst vor sich. Für die Freiwilligen macht sich der Wehrdienst gut im Lebenslauf. Wir geben den jungen Leuten eine gute Ausbildung, damit sie bei uns ihren Dienst ableisten können. Und gleichzeitig stärken sie so die Armee und sie stärken unsere Kampfkraft. Dänemarks Sicherheitslage hat sich verändert, auch durch den Konflikt um Grönland. Das Land will seine Präsenz in der Arktis ausbauen. Neue Flugzeuge sind bereits bestellt, auch die Flotte wird aufgerüstet. Selbst Wehrpflichtige sollen in den hohen Norden geschickt werden. Das ist ganz normaler Alltag, wenn wir vor Grönland unterwegs sind. Bei Übungen und Patrouillenfahrten sind die Wehrpflichtigen ein Teil von uns. Ob auch Julia und Albert nach Grönland geschickt werden? Erst einmal landen sie hier, zu viert auf der Stube im Container, einem Provisorium. Die angespannte Weltlage ist ihnen durchaus bewusst. Ich glaube, jede Generation hat ihre Aufgaben. Es ging früher um Atomkraft und Atomkrieg. Heute sind es Drohnen und Putin. Dass aus grauer Theorie ernst werden könnte, das macht ihnen keine Angst. Wir sind Dänen, wir möchten unser Land verteidigen. Und wenn wir mal als Reserve gebraucht werden, dann ist das eben so. Diese Verantwortung tragen wir. Tag 1 ist geschafft. Die Betten sind gerichtet. Morgen beginnt für Julia und Albert der Alltag beim Militär.
Philipp Jahn im Hauptstadtstudio. Philipp, in Dänemark melden sich genügend Leute freiwillig für den Wehrdienst. In Deutschland besteht diese Hoffnung ja auch. Seit Beginn des Jahres gibt es den neuen Wehrdienst. Mit welchem Erfolg denn?
Ja, eine Prinzessin als Werbebotschafterin hat die Bundeswehr nicht zu bieten. Und ein bisschen dänische Begeisterung würde sich wahrscheinlich manch einer im Verteidigungsministerium auch wünschen. Aber die Größenordnung ist natürlich auch eine komplett andere. In Dänemark gibt es insgesamt nur rund 20.000 Soldatinnen und Soldaten, aktive und Wehrdienstleistende. In Deutschland hat der Verteidigungsminister Anfang des Jahres das Ziel ausgegeben, allein in diesem Jahr rund 20.000 Freiwillige für den neuen Wehrdienst zu gewinnen. Und da ist man ehrlich gesagt gar nicht auf einem so schlechten Weg. Laut Zahlen von Ende Juni konnten im ersten Halbjahr schon rund 10.000 Freiwillige fest eingeplant werden, die allerdings fast alle aus Kampagnen der Bundeswehr in Schulen, auf Marktplätzen, bei Stadtfesten oder Messen und noch nicht so sehr aus dem berühmt gewordenen Anschreiben an die 18-jährigen jungen Menschen. Da konnten bisher gerade ein paar hundert Freiwillige gewonnen werden. Ist allerdings auch schwierig, das so zu zählen, weil Der Brief hat einen Monat Beantwortungszeit, dann wird gemustert, das dauert alles. Und viele von den 18-Jährigen, die sich da gemeldet haben und durchaus Interesse bekundet haben, sind auch noch in der Schule oder in der Ausbildung, stehen also erst in einem oder zwei Jahren überhaupt zur Verfügung. Mhm.
Philipp, das neue Wehrdienstgesetz enthält ja die Möglichkeit, die Wehrpflicht gegebenenfalls wieder zu aktivieren. Wie wahrscheinlich ist das?
Das lässt sich im Moment noch nicht sagen. Die Ziele sind auf jeden Fall sehr ambitioniert. Bis Mitte der 2030er Jahre soll die Bundeswehr auf 270.000 Soldatinnen und Soldaten, aktive Soldatinnen und Soldaten anwachsen, von im Moment 185.000. Die Schritte sind gemessen daran relativ klein. Der Wehrdienst soll einfach attraktiv sein, mit relativ hohem Einstiegsgehalt, mit kostenloser ärztlicher Versorgung, entfallenden Krankenkassenbeiträgen, Zuschüssen zum Führerschein. Und zu schnell darf es auch nicht gehen, weil es sind nach dem Aussetzen der Wehrpflicht 2011, vor 15 Jahren, 50 Kasernen abgebaut worden. Es fehlt also an Platz. Wenn jetzt plötzlich lauter neue Rekruten und Rekrutinnen kämen, hätten die gar keine Unterkunft. Es fehlt auch an Ausbildern, an Material, an Munition. Also all das muss parallel aufwachsen, nicht nur das Personal.
Philipp Jahn, vielen Dank nach Berlin.
Gerne.
Ja, wie gut ist die Armee auf den Kriegsfall vorbereitet? Eine Frage, die viele hierzulande ziemlich beschäftigt. Und weil sich der Blick ins Ausland, wie gerade gesehen, bei dem Thema lohnen kann, wagen wir noch einen nach Südkorea. Dort wird jeder tauglich gemusterte Mann zum Militärdienst eingezogen. Aber es sind längst nicht nur die Jüngeren, die zur möglichen Landesverteidigung in Südkorea bereitstehen. An der Kriegstüchtigkeit arbeiten auch einige in einer Generation, von der man es vermutlich nicht erwarten würde. In der der über 60-Jährigen, Thorsten Iffland.
Kang Hyo-chang trainiert für den Ernstfall. Mit Laser statt mit echter Munition. Kriegsspiele für Senioren. In einem Vorort von Seoul. Vorrücken, in Deckung gehen und bestenfalls keinen Treffer kassieren. In einer realen Kampfsituation müssen wir vorsichtiger sein als jetzt. Wenn man hier getroffen wird, stirbt man nicht, aber wenn das mal eine echte Kugel ist, ist man tot. Deswegen müssen wir das trainieren. Die militärischen Fähigkeiten auffrischen, auch am virtuellen Schießstand. Sie alle hier wollen ihr Land verteidigen, freiwillig und unentgeltlich. Kang hat als junger Mann gedient, war Pionier in der südkoreanischen Armee. Jetzt mit 65 will er wieder bereit sein für die Senior Army. Dafür pumpt er fast täglich im hauseigenen Gym seiner Firma. Anfangs, um im Alter nicht einzurosten, um gesund zu bleiben. Inzwischen aber auch wegen der heiklen Weltlage. Meine Motivation entstand durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Ich habe mich gefragt, ob auch wir in eine solche Lage geraten könnten und ob ich mich dann für das Land einsetzen und Opfer bringen könnte. Die Mitglieder der Senior Army treten mit der Bereitschaft bei, notfalls ihr Leben einzusetzen. Eine offizielle Zusammenarbeit mit dem Militär gibt es bislang nicht. Experten bezweifeln, ob die rüstigen Patrioten wirklich eine Hilfe sein können. Etwa dann, wenn Nordkorea den selbsternannten Feindesstaat Nummer 1 im Süden angreift. Man muss die Frage stellen, ob sie wirklich die körperliche Kraft besitzen, um Kampfeinsätze durchzuführen. Dazu kommt auch ein asiatisches Problem. Hier legt man grundsätzlich großen Wert auf Rangordnung und Hierarchien. Ich habe meine Zweifel, ob ältere Menschen wirklich den Befehlen eines Kommandanten folgen würden, der jünger ist als sie. Kang Yo-jung sagt, er hat kein Problem damit. Rund 3.500 Mitstreiter dienen inzwischen Südkoreas Rentnerarmee, Tendenz stark steigend. Gleichzeitig fehlt es seit Jahren an Nachwuchs im Militär. Die Armee ist in den vergangenen 7 Jahren um 100.000 Soldaten geschrumpft, eine Folge der niedrigen Geburtenrate. Noch gibt es keine konkreten Einsatzpläne für die Senioren. Dass sie eines Tages in den Krieg ziehen, ist für sie aber denkbar. Das aber wünscht sich hier keiner. Natürlich hat man Angst. So etwas ist immer schrecklich für Menschen. Wir selbst haben keinen Krieg erlebt, aber wir sehen ja ständig im Fernsehen diese Bilder vom Töten und von Gewalt.
Kang
An Stolz und Überzeugung mangelt es jedenfalls nicht. Südkoreas Senior Army ist bereit.
Jetzt weg vom Militär, rein in die Uni. Die etwas romantische Vorstellung davon, wie Studierende das Leben genießen, berucksackt in der Welt herumtingeln und während der Semester in Hörsälen friedlich wegdämmern, mag für einige stimmen, aber längst nicht für die meisten. Genauso wenig wie das Vorurteil, die junge Generation halte es nicht mehr so mit der Arbeitsbereitschaft. Denn viele Studenten jobben nebenher, weil es oft finanziell gar nicht mehr anders geht. Selbst wenn die Eltern dem Nachwuchs Geld dazugeben. Das Leben ist teurer geworden, das merken auch die, die es noch vor sich haben.
Postkartenwetter am Nobelort Tegernsee südlich von München. Urlaubsstimmung.
Servus, bei euch passt alles noch?
Nicht aber bei Annabella. Sie hat jetzt im Berggasthof Neureuth eine 10-Stunden-Schicht vor sich.
Vor allem da, sehr gut. Ja, Hauptsache es kommen ein paar, damit eben wir auch ein bisschen Trinkgeld bekommen.
Annabella braucht jeden Euro, denn sie studiert in München Bioingenieurwesen. Sie bekommt kein BAföG, weil sie ihre Mutter nicht zwingen möchte, die dafür notwendigen Unterlagen den Behörden vorzulegen, wie sie sagt. Heißt, sie finanziert sich ihr Studium komplett selbst. Wohnen, essen, leben, wenn es reicht.
Manchmal eben schaue ich, dass ich mir von meinem Freund was leihen muss oder von meinem Papa. Und das ist halt dann auch immer blöd. Also das hat man ja auch immer im Hinterkopf, wie viele, sage ich mal, Anlaufstellen man schon abklappern muss am Ende, wenn man mit dem Studium fertig ist, wo man überall noch was zurückzahlen muss.
Wenn man von der heutigen Studierendengeneration spricht, ist viel die Rede von der Erbengeneration. Geld sei da, sie interessiere sich vor allem für Freizeit. Stimmt nicht, sagt Professorin Nina Kolleck. Sie hat eine Studie zur Lebenssituation von Studierenden mit verfasst. Vom Erbe profitiert eine relativ kleine Gruppe der Studentengeneration. Heute jobbt etwa jeder zweite Studierende nebenbei und damit deutlich mehr als vor 10 Jahren. Damals war es nur jeder dritte.
Die wirtschaftlichen Startbedingungen für Studierende haben sich eher negativ entwickelt. Das liegt daran, dass erstens die Lebenshaltungskosten deutlich in die Höhe gestiegen sind. Also steigende Mieten, gerade Studierende, die dann nicht mal unbedingt bei den Eltern wohnen können oder auch wollen. Und auch Nahrungsmittel sind ja teurer geworden.
Maximilian studiert in Aachen fürs Lehramt. Er hat 2 Nebenjobs neben seinem Vollzeitberuf. Kein Urlaub, keine Pausen, er komme nicht einmal richtig zum Lernen, erzählt er.
Mir geht es nur ums Bestehen. Für was anderes habe ich auch nicht den Kopf, mir Gedanken darüber zu machen, wie gut ich diese Klausur bestehen könnte.
Auch er muss ohne BAföG auskommen. Im Herbst steht ein unbezahltes Pflichtpraktikum an. Heißt, er wird einen seiner beiden Jobs dann aufgeben müssen.
Sehr belastend. Sehr belastend.
Wenn Annabella nicht kellnert, lernt sie in der Hochschule. Die viele Arbeit und der finanzielle Druck setzen ihr auch gesundheitlich zu, sagt sie. Laut der Trendstudie Jugend in Deutschland nehmen 32% der Studierenden psychologische Unterstützung in Anspruch. Viele Universitäten haben mittlerweile Beratungsangebote für Studierende.
Das ist ja total toll, dass es von der Hochschule sowas gibt. Aber ich bin so eingespannt, ich wüsste gar nicht, wann ich das überhaupt machen sollte. Das ist einfach ein richtig schlimmer Teufelskreis, der da gerade, finde ich, momentan vor sich geht. Und der muss auf jeden Fall gestoppt werden.
Und dann schnell zurück in den Studiersaal. Jetzt ist Prüfungsphase und viel Zeit zum Lernen hat Annabella nicht.
Wir machen hier weiter mit Nachrichten vom Tage und die hat jetzt Susanne.
Laut US-Präsident Trump laufen aktuell Verhandlungen mit dem Iran. Trump bezeichnete die Gespräche als letzte Chance für Teheran, ein gutes Abkommen zu erzielen. Sie fänden auf Wunsch Irans und mit Unterstützung von Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Dabei gehe es vor allem um die Wiedereröffnung der Straße von Hormus. Iran hat die Gespräche bislang nicht bestätigt. Allein die Aussicht auf neue Gespräche zwischen den USA und Iran ließ den Ölpreis sinken und hat heute auch den DAX beflügelt. Der deutsche Börsenleitindex stieg im Tagesverlauf erstmals über die Marke von 26.000 Punkten. Damit wurde der bisherige Höchstwert von Anfang Juli übertroffen. Der ehemalige Regierungssprecher Uwe Carsten Heye ist tot. Er starb vergangene Woche im Alter von 85 Jahren. Heye war von 1998 bis 2002 Sprecher der rot-grünen Bundesregierung unter Kanzler Schröder. Später war der gelernte Journalist unter anderem auch als Buchautor erfolgreich. Mit seinem Verein Gesicht zeigen setzte sich Heye gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus ein. In Griechenland kämpft die Feuerwehr den vierten Tag in Folge gegen heftige Waldbrände westlich von Athen. Der starke Wind vom Wochenende hat etwas nachgelassen, sodass Löschflugzeuge besser eingesetzt werden können. Dennoch müssen immer wieder Dörfer evakuiert werden. Wo das Feuer gelöscht ist, sollen nun Schäden ermittelt werden, damit die Betroffenen finanzielle Hilfe erhalten. Erneut Gold bei der Schwimm-EM in Paris. Die Wasserspringer Lou Massenberg und Jonathan Schauer sorgten für die zweite deutsche Goldmedaille. Das Duo aus Halle sicherte sich am Abend den Titel im Synchronwettbewerb vom 3-Meter-Brett.
Auch wenn sie längst ausgedient haben, es liegen einige alte Schiffe und Boote in den Gewässern von Mecklenburg-Vorpommern, die zum Schwimmen verdammt sind, weil es weit und breit keinen Ort gibt, an dem sie abgewrackt werden können. Und sinken oder gar versenkt werden, das dürfen die rostigen Kähne natürlich auch nicht. So werden die Schiffsfriedhöfe zu Wasser und zu Land immer größer und mit ihnen auch die Sorge der Schiffseigner, wie Hannes Opel mittendrin im Hafen von Rostock beobachten konnte.
Die Richard, ein ehemaliges Restaurantschiff am Ende seiner Dienstzeit. Circa 100 Tonnen Stahl liegen im Stadthafen und rosten vor sich hin. Wie lange das noch gut geht, unklar. Doch entsorgen kann sie der Eigner nicht.
Ich habe ein neues Schiff gebaut. Die Auflage war neues hin, altes weg. Und wird seit 4 Jahren verschrotten, wie man es mit dem Auto macht. Wenn mein Auto kaputt ist, dann bringe ich das in Schrott und kaufe mir ein neues Auto.
Doch bei Schiffen handelt es sich um Sondermüll und den wird der Eigner nicht mehr so leicht los. Also muss die Richard weiterschwimmen, das Unterwasserschiff ordnungsgemäß untersucht werden. Sinkt die Richard trotzdem, wird sie von der Stadt gehoben und behelfsweise geparkt. Ein Armutszeugnis aus Sicht des Schifffahrtssachverständigen.
Es ist doch ein Unding, dass wir Schiffe einfach immer nur an Land packen und liegen lassen und nicht verschrotten können, weil es Möglichkeiten mangelt. Also es mangelt nicht nur, es gibt gar nichts. Also es ist kein Mangel, es ist keine Möglichkeit.
Hier würde die Richard dann auch stehen. Der sogenannte Schiffsfriedhof in Rostock. Hafenmeister und Sachverständiger inspizieren den Ort.
Viele Eigner, die sehen ja auch, ihr Kutter hat jetzt irgendwo das Ende der Lebenszeit erreicht. Die wollen den entsorgen. Die wissen, dass das gefährlich ist. Sie können es aber nicht, weil sie nicht wissen, wo.
Der Bedarf ist groß. Allein 140 in Mecklenburg-Vorpommern registrierte Schiffe sind älter als 60 Jahre. Komplexe Materialverbünde, Farbe, Asbest, Rohöl. Genehmigungsverfahren für entsprechende Entsorgungsanlagen dauern aber Jahre. Einzige Möglichkeit bislang das ostfriesische Emden oder das Ausland.
Die kann ich nicht über die Straße transportieren. Hier im Hafen mal hier hoch und hier hinlegen, ja, das geht. Aber doch nicht über den Straßentransport ans andere Ende von Deutschland bringen oder gar nach Dänemark. Das geht nicht. Also brauchen wir hier einen Platz, der die Möglichkeit bietet, sowas zu entsorgen.
Auch die Richard von Axel Rosentreter müsste mehr als 400 Kilometer nach Emden oder ins Ausland verbracht werden. Kostenpunkt ca. 300.000 Euro aufwärts. Doch dafür fehlen ihm das Geld und das Verständnis.
Wie soll ich das nach Emden bringen? Ostseezulassung habe ich nicht. Mit dem Schwimmkran haben sie mir angeboten. Mit dem Schwimmkran auf den Ponton setzen, mit 2 Berufsschleppern nach Emden bringen. Dann habe ich ein neues Schiff gebaut mit meinem alten Konkurs. Und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache.
Also reparieren. Und deshalb muss der Schiffssachverständige hier die Schwimmfähigkeit untersuchen. Bei einem Schiff, das eigentlich schon längst nicht mehr schwimmen soll.
Du gehst bei, schallst das alles, machst mir ein Riesenprotokoll. Ob ich es repariere, ich würde es gerne reparieren, dann habe ich meine Ruhe, kann wieder schlafen.
Knappe 100 Kilometer entfernt in Greifswald betreibt Perichon Galler ein Entsorgungsunternehmen. Schiffe würde er auch gerne abwracken. Was ihm dazu noch fehlt, die Lizenz des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt, kurz STALU.
Wir wollen versuchen, hier in MV die erste, ja, ich nenne es mal offizielle Abwrackwerft, egal welchen Titel das Projekt am Ende dann wirklich hat, zu eröffnen. Ohne diese Behörden funktioniert es aber nicht. So, und wir haben jetzt mittlerweile auch dem Stalu die ein oder andere Mail geschickt und bitten um persönliche Gespräche. Leider bisher ohne Erfolg.
Das zuständige Landwirtschaftsministerium in Schwerin weist diese Vorwürfe zurück. Anträge könnten längst gestellt werden, aber letztlich sei der Bund zuständig. In Mecklenburg-Vorpommern liegen also vorerst weiter Schiffswracks auf dem Wasser und an Land.
Wo geht die Reise hin? Es macht sich keiner ernsthaft Gedanken. Sie sitzen das alles aus.
Ja. Mann, Mann, Mann. Ja, hoffen wir mal auf das Beste.
Ich gehe bald in Rente, du. Aber das wird das Problem auch nicht lösen.
Eine Gesetzesreform des Bundes soll die Genehmigungsverfahren bald vereinfachen. Vielleicht wird es also doch noch etwas vor der Rente.
Jetzt noch was ganz anderes. Leben auf dem Mars. Die einen träumen davon, die anderen arbeiten schon daran, solche Pläne eines Tages möglich zu machen. Das Wettrennen um den Mars ist in vollem Gange. Und da geht es ja nicht nur um die Frage der langen Anreise, sondern auch darum, wie Menschen dort neue Lebensgrundlagen erschaffen können. Um das zu erproben unter möglichst Mars-ähnlichen Bedingungen, haben Wissenschaftler und Studenten der Universität Florida jetzt eine Forschungsstation in der Wüste von Utah eingerichtet. Sarah Schmidt.
Es fühlt sich an wie im Science-Fiction-Film. Ein Weltraumausflug. Aber wir sind nicht auf dem Mars, sondern in der kargen Landschaft des US-Bundesstaats Utah. Warum ist das die perfekte Umgebung für Marsforschung? Der Mars ist ähnlich trocken. Hier gibt es außerdem ähnliche, wenn auch weniger extreme Temperaturschwankungen wie auf dem Mars. Sehr kalte Nächte und wärmere Tage. Eine Woche lang simulieren Studierende aus Florida das Leben auf dem Mars. Jeden Tag brechen sie auf, vor allem auf der Suche nach Pflanzen. Genauer gesagt den Bakterien, die diesen beim Wachsen helfen. Das ist eine raue Umgebung und die meisten Bakterien können hier eigentlich nicht überleben. Trotzdem gibt es Pflanzen. Es ist wichtig zu untersuchen, was diese Pflanzen überlebensfähig macht. Hier leben und arbeiten sie. In der Forschungsstation untersuchen die angehenden Astro- und Zellbiologinnen gesammelte Proben. Die Idee, wenn Bakterien auf dem Mars überleben, könnten sie Astronauten helfen, ihr Essen selbst anzubauen. Auch das ist Teil des Experiments, mit wenigen Ressourcen kreativ zu werden. Zum Beispiel Butter aus Pulver, angerührt mit Wasser. Ich bevorzuge normale Butter, aber es geht. Ein Leben auf engem Raum, was macht das mit der Psyche? Auch Teil ihrer Forschung. Die Station ist kein offizielles NASA-Programm. Betreiber ist eine vor allem durch Spenden und Teilnehmergebühren finanzierte gemeinnützige Organisation. Die Kosten für diese Crew zahlt ihre Universität. Die Ausstattung kann nur ansatzweise simulieren, wie sich Leben auf dem Mars anfühlen würde. Aber das ist ein weiteres Puzzleteil. Unsere Uni hat sehr enge Verbindungen zur Raumfahrtindustrie. Wir befinden uns nicht nur in der Nähe der NASA, sondern auch von großen Unternehmen. Ihre Universität ist nur eine von mehreren, die mit den Betreibern der Station kooperiert. Die Hoffnung, dass all die kleinen Puzzleteile irgendwann dazu führen, dass Menschen auf dem Mars überleben können.
Ja, und fast so trocken wie in der Wüste von Utah ist es bei uns ja auch gerade. Über die Folgen haben wir eben schon gesprochen. Pilar, kommt denn ein bisschen ersehnter Regen in den kommenden Tagen?
Ja, es kommt in den kommenden Tagen Regen, aber auch jetzt aktuell haben wir schon ein paar Schauer und Gewitter, die sich dann am späten Nachmittag vor allem in der Südwesthälfte, aber auch in der Mitte teilweise entwickelt haben. Und aktuell ist vor allem ein größerer Regenbatzen, der sich von Rheinland-Pfalz und von der Eifel dann weiter nordostwärts ausbreitet. Dazu gleich mehr, denn wir schauen auch noch mal auf die Temperaturen. Es war heute verbreitet heiß. Morgen haben wir dann aber den Hitzehöhepunkt erreicht, überschritten. Und dann sehen wir jetzt hier auch schon die etwas besseren Farben, nämlich Orange und Gelb, mit einem Tiefdruckgebiet kommt aus Nordwesten dann doch etwas kühlere Luft zu uns und bringt uns dann wieder etwas gemäßigtere Temperaturen zum Wochenende. Jetzt breiten sich die Schauer und Gewitter in der Nacht noch weiter nach Nordosten aus. Die können zwischendurch auch durchaus noch mal kräftig sein mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Morgen tagsüber zunächst trocken, aber dann im Westen und Südwesten entwickeln sich auch wieder im Tagesverlauf kräftige Schauer und Gewitter. Auch die können wieder unwetterartig ausfallen mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Viele bekommen davon aber nichts mit. Für die meisten bleibt es dann doch eher noch trocken, teilweise sonnig, teilweise wolkig. Und es wird verbreitet noch mal heiß. Aber zunächst auch die Nacht wird richtig unangenehm warm. Für die meisten 23 bis 20 Grad. Nur in Richtung Mecklenburg-Vorpommern wird es ein bisschen frischer. Da kann man noch ein bisschen besser durchlüften, bevor dann eben morgen die große Hitze auch dort ankommt. 31 bis maximal 39 Grad gibt es dann in Mittelfranken. Nur an den Küsten bleibt es ein bisschen kühler. Auch am Mittwoch bleibt es noch heiß vielerorts. Es gibt noch vor allem in der Osthälfte einige Schauer und auch kräftige Gewitter. Von Westen her bleibt es meistens schon trocken. Am Donnerstag ebenfalls am Alpenrand noch einige kräftige Schauer und Gewitter. Ansonsten vielerorts schon trocken. Und vor allem merken wir am Donnerstag dann von Nordwesten her schon die kühlere Luft, die sich dann vom Atlantik und von der Nordsee bei uns breit macht und endlich mal ein bisschen Abkühlung sorgt. Aber der Regen, der bleibt halt auch vielerorts noch aus.
So sieht's aus. Vielen Dank, liebe Pila.
Danke.
Das waren unsere Tagesthemen für heute. Jetzt im Anschluss geht es auf eine der beeindruckendsten Opernbühnen der Welt, in der Arena von Verona.
Annette Frier und Michael Kessler haben dort hinter die Kulissen geschaut. Arena Verona, Gänsehaut.
Mhm. Und die politische Bühne, die beleuchten wir morgen Abend dann wieder genauer. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.